Ja, guten Abend. Kann ich das hier irgendwie... mein Name ist Daniel Falb. Ich freue mich hier so eine Lesart des Alphabets zeigen zu können. Alphabet Timestamps, die Zeiten des Alphabets. Also es wird um Zeit im Alphabet gehen, aber nicht nur um... Oh, thanks. That's very good. Nicht nur um Zeit, sondern auch um was, was mich interessiert in der Philosophie, aber auch im Dichten und das auch mit dem Ort, Dankeschön, AKW verknüpft ist, und das ist das Anthropozän. Das heißt, es ist so eine Art von, oh super, Dankeschön, merci. Ah, oh, great, thanks. Das heißt, so ein bisschen so eine Art Anthropozän, Poetry, avant la lettre, Lektüre dieses Alphabets von Inger Christensen. Die Aprikosenbäume gibt es. Die Aprikosenbäume gibt es. Bereits der allererste Vers von Alphabet steht in einem konzeptuellen Kontext, verdankt ihm seine Wirkung und löst ihn ein. Verstanden als Eintrag in einer Enzyklopädie. Das ist eine Sache, die ein bisschen in der Lektüre weggefallen ist, ja, weil die Überschriften weggelassen wurden, die selbst quasi im Text ein bisschen runtergespielt wird, weil es nummeriert wird und nicht mit Buchstaben versehen wird. Das ist eine Enzyklopädie. Und das Krasse ist, wenn man das so betrachtet, dass quasi unter A diese Enzyklopädie, die im Prinzip beliebig lang sein kann, eine einzige Sache gelistet ist. Das totale Pathos dieses Beginns liegt genau für mich letztlich darin. Christensen sagt selber, sie hat mit riesigen Listen operiert und so weiter und so fort. Am Ende bleibt sagen diese Aprikosenbäume übrig, die gleichermaßen sagen, poetisch und nahbar, unmittelbar, glaube ich, für den Erfolg dieses Textes, für seine Wirkung verantwortlich sind. Dass es unter A nur einen Eintrag, einen einzigen Eintrag gibt, verdankt sich natürlich dem zweiten konzeptuellen Rahmenelement von Alphabet, eben der Anwendung der Fibonacci-Folge. Ich glaube, es ist sogar falsch angewendet. Ne? Wenn man es richtig machen würde, müsste es zweimal einen Einzeiler geben am Anfang, aber das nur am Rande. Wo bei Fibonacci das Wachstum einer Kaninchenpopulation beschrieben wird, wo aber quasi über den Zusammenhang mit dem goldenen Schnitt, ja, diese Folge auch sozusagen einen Bezug zu Schönheit, Proportion, ästhetische Erfahrung und so weiter signalisiert. Und entsprechend ist es quasi die Überlagerung dieser beiden Logiken, ja, Enzyklopädie und Fibonacci, die sozusagen die poetische Schönheit des Anfangs erzeugt. Dass ein Item unter A steht, stellt aber natürlich auch die Frage nach der Natur der Selektivität dieser poetischen Enzyklopädie. Welche Dinge, also von allen möglichen Dingen, lagern sich in dieser Enzyklopädie ab? Es gibt im Alphabet selber ein Modell, wenn man so will, für ein solches Ablagern. Ich zitiere: Die bodenlosen Rosen haben sich in Mooren versteckt, unverlierbarer Pollen gelagert in Unendlichkeit. Dort werden sie ins Reine geschrieben, mit derselben Art Schrift, wie der, womit der Archäopteryx in Stein schrieb. Schau den grauweißen Beifuß verwittern und zu Boden sinken im ungeschliffenen, ungeschaffenen Ton in Unendlichkeit. Da werden sie in das planlose Spiel eingetragen, wo niemand wissen kann, ob etwas entsteht, ob das, was Krähe, Lerche und Stach ist, für immer verloren, sich dort befinden wird, in unendlicher Unendlichkeit. Ja? Kurzum also das Modell der planlosen geologischen Sedimentation, das, glaube ich, sozusagen in seinem materiellen Charakter, eine materielle Selektivität, auch für den Text in gewisser Lesart sozusagen relevant ist. Natürlich ist das Alphabet nicht planlos entstanden, sondern hochkalkuliert. Insofern kann man fragen, was ist eben das Spezifische dieser Welt? Das Spezifische der Welt, diese Enzyklopädie, was für eine Welt erzeugt diese Enzyklopädie, wenn man mal annimmt, sie sei gewissermaßen repräsentativ für eine Welt. Das ist in gewissem Sinne auch eine politische Frage. Was wird repräsentiert? Was trägt sich überhaupt ein? Wer und was taucht auf und was nicht? Was sind die Einschluss- und Ausschlussmechanismen? Das Zweite, was sind sozusagen die Zeitstrukturen dieser Welt? Und das ist so ein bisschen das Hauptaugenmerk, was ich habe. Und das verknüpft sich, glaube ich, eben mit dieser Frage nach dem Anthropozän auf eine Art. Was die Zeitstruktur angeht, ist vorab einfach festzustellen, dass es sich natürlich um eine Welt handelt, die erstmal über ein Verfahren der Randomisierung erzeugt wird. Alphabetisierung ist Randomisierung. Weil gewissermaßen dem Alphabet als Zeichenordnung keine Ordnung in der Welt entspricht, wird durch die Alphabetisierung der Welt sozusagen die Welt zerhackt. Ja? Alle raumzeitlichen Bezüge, Realbezüge zwischen Dingen werden durch Alphabetisierung zerschnitten. Und wie es gewissermaßen zwischen den einzelnen Teilen kein raumzeitliches Verhältnis gibt, also kein räumliches Verhältnis gibt, so gibt es eben auch kein zeitliches. Das ist eben vollkommen anders als in einem narrativen Text, wo quasi mit dem Fortschreiten des Lesens auch im Text sozusagen Zeit vergeht. Hier vergeht im Text keine Zeit. Es vergeht keine Zeit zwischen A und B und C und so weiter und so fort. Es vergeht auch keine Zeit zwischen den einzelnen Elementen von Aufzählung. Es vergeht keine Zeit zwischen den Wiederholungen von Elementen. Und das ist natürlich dann auch ein politisches Prinzip. Diese Randomisierung erzeugt eben Shortcuts und Konstellationen oder so etwas. Jedenfalls, in gewisser Weise existiert die Welt von Alphabet nur spatially, also räumlich zerhäckselt und nur in Nullzeit, in so einer Art Atemporalität. Ja? Wenn man aber das mal als Modus irgendwie so zugrunde legt, dann kann man schon fragen, was ist eben das Zeitprofil dieser stroboskopischen Welt. Und zum einen gibt es einfach einen stark präsentifizierenden Zug über das Deiktische, über das Zeigende. Das gibt es und das und das und das und das und das in den Text kommt. Eben ein Moment ewiger Gegenwart des Zeigens. Die Aprikosenbäume gibt es. Von jedem Kontext und von jeder Relation befreit, sozusagen wie der doppelte Ton eines Nebelhorns. Im absoluten Nebel tauchen diese Bäume irgendwie so deiktisch auf einer Insel von Sein, die alles ist, was es jemals überhaupt nur gibt. Eine Art von ewiger Gegenwart. Und viele Sachen, die im Text auftauchen, haben auch diesen Charakter, dass eben dieses Zeigen da möglich ist. Und ich denke sozusagen, das ganze Botanische in dem Text signalisiert das immer wieder. Dass sozusagen das Botanische den Text immer wieder in so eine Konkretion der Deixis, in der Lebenswelt verankert. In gewissem Sinne ist das auch natürlich im Enzyklopädischen drin. Alles, was es gibt. Jetzt. Zum anderen ist aber natürlich, das ist das große aber auch dann der große Reichtum des Textes, die in Alphabet emergierende Welt keine rein präsentische. Vielmehr zeigt sich sozusagen die Kunst dieses Gedichts in der wundervollen Komplexität des Zeigens auf non-konkrete Dinge und sozusagen eine Art von schwebende Deixis. Ja? Es gibt viele Dinge, von denen das Alphabet sagt, dass es sie gäbe, die es tatsächlich gar nicht gibt. Also zum Beispiel alle Fiktionen, die dort auftauchen, alle auch religiösen Imaginarien, Armageddon, Angels, Icarus. In gewissem Sinne gibt es diese Dinge referenziell jedenfalls nicht. Ich fühlte mich an flache Ontologien erinnert, irgendwie so Ding-Ontologien vom Einhorn bis zum Atom ist alles auf einer Ebene. Neuer Realismus, solche Dinge kommen hier irgendwie in den Sinn. Insofern ist quasi dieses Es gibt es dann auch der Möglichkeit nach ein Operator zur Konstruktion raumzeitlicher. Zeitliche Komplexitäten. Zum einen, die Eiszeiten gibt es. die Eiszeiten gibt es. In der total verrückten Wendung am Anfang kommen die nochmal zurück, wo nicht, Zitat, verraten wird, ob es das Samenkorn in einem inneren Himmel, die Grenzen des Bewusstseins an einem Punkt zusammenfasst, an einem blühenden Punkt, in dem es wie etwas Sonnenschein die Eiszeiten gibt, also wo quasi im Kondensationspunkt des Bewusstseins die Eiszeiten auftauchen, was irgendwie vielleicht der Tatsache korrespondiert, dass das Auftauchen sozusagen des menschlichen Bewusstseins mit dem Auftauchen der Eiszeiten als sozusagen evolutionäre Bedingung der Produktion von Homo sapiens koinzidiert. Die Eiszeiten gibt es aber in Fakt natürlich heute nicht. Die letzte Kaltzeit, wenn man das mal so betrachtet, war vor 13.000 Jahren. Die gibt es gar nicht, die kann man überhaupt nicht treffen. Eiszeiten sind wie tausend andere Dinge keine physischen Objekte, die wir treffen in unserer Welt. Sie sind metaphysische Dinge. Sie werden wissenschaftlich untersucht, aber in Form von wissenschaftlicher Metaphysik. Die sind gar nicht Teil unserer Welt. Die gibt es gar nicht. Aber die tauchen sozusagen im Gedicht auch auf das Urmeer der frühen Erde, das auftaucht. Auch das Jura, das Erdzeitalter, gibt es heute nicht. An anderer Stelle heißt es, schau, ein morgenblasser Stern tritt schimmernd hervor wie ein Gehirn, das fast ausgebrannt und verbraucht ist. Womit sozusagen auf den Lebenszyklus von Sternen referiert wird. Aber auch diesen Stern gibt es nicht in der Welt der terrestrischen Beobachter. Sei es, dass er als kosmisches Objekt dissoziiert im Weltraum hängt, sei es, dass es quasi die Sonne in der entfernten Zukunft unseres Sonnensystems ist, die gibt es nicht, genauso wenig wie es die hellischen Kometen hier gibt. Ja? Und sozusagen diese Verweise auf die Tiefenzeit der Erde, auch die Saurierreferenz am Anfang und so, sind eben in Alphabet, Zeichen, so verstehe ich das, eines planetarischen und kosmischen Imaginären, das den Text durchzieht und das immer wieder total spektakuläre Findungen erzeugt. Zitat. Und den Halbmond gibt es, die Halbseide, den ganzen heliozentrischen Dunst, der diese ergebenden Gehirne geträumt hat, ihr Glück. Und dann geradezu irgendwie so Spaceship Earth-mäßig, die Erde in ihrem Lauf um die Sonne gibt es, die Erde auf ihrer Route durch die Milchstraße gibt es, die Erde unterwegs mit ihrer Last von Jasminen. Jedenfalls diese Aktivierung von so einem planetarischen Imaginären und einer Deep Time ist eben für mich ein Indiz, ein Symptom im Prinzip für so eine Art von Anthropozän-Denken, avant la lettre. Das Anthropozän ist sozusagen das geologische Zeitalter, das Tiefenzeit aktiviert in sich, indem wir quasi Fossilien verbrennen und unsere Wirtschaft damit befeuern, indem wir dadurch ein prähistorisches Klima wieder erzeugen, indem wir eben CO2 freisetzen, was einst gebunden wurde in prähistorischer Vorzeit, indem wir wiederum das, was wir mit dem Klima machen, mit dem zukünftigen Klima, an prähistorischen Korrelationen von Klima und CO2 modellieren und indem wir ein Stratum produzieren, eine geologische Schicht, die sozusagen in Millionen von Jahren auf der Erde noch präsent sein wird. So greift das Anthropozän in die Tiefenzeit und so greift das Gedicht auch schon ein Stück weit in die Tiefenzeit. Die zweite Seite dieses Anthropozänbezugs kommt in den Blick, wenn man eben so eine ganz große Klasse von Dingen betrachtet, die in dem Text auftauchen. Eben die Elemente. Ja? Die Farne gibt es und Brombeeren und Brom gibt es. Und den Wasserstoff. Und bei den Elementen sind wir vielleicht gegen unsere Intuition schon total weg auch von dem deiktischen Zeigen in Konkretion. Uninstrumentiert, phänomenologisch, kann man diese Elemente überhaupt nicht sehen, die kommen in unserer Welt gar nicht vor, Atome kommen in unserer Welt nicht vor. Also es ist eine total vermittelte, eine total abstrakte, wissenschaftshistorisch vermittelte Form des Zeigens, die man hier antrifft, eine totale Pseudokonkretion, eine Pseudodeixis. Das Elementare der Elemente in dem Text ist einerseits sicherlich mit dem Inventarcharakter von Alphabet verknüpft. Man will alle Elemente zusammenbekommen. Andererseits ist es aber gerade eine nicht elementare, sondern eine hyperaktive, eine morphende, eine sich nämlich beständig spaltende und vereinende Materie, die in Alphabet eigentlich am Werk ist. Die Spaltprodukte gibt es und den Feigenbaum gibt es. Den Weizen im Weizenfeld gibt es, das schwindelerregende, waagerechte Wissen des Weizenfeldes, Halbwertszeiten, Hungersnot und Honig. Und ich glaube sozusagen, die volle Bedeutung dieser strahlenden Elemente und überhaupt aller Elemente in dem Gedicht erschließt sich eigentlich erst vor dem Hintergrund der Instrumentalisierung dieser Elemente in den Nuklearwaffen. Ja? Die Atombombe gibt es, die Wasserstoffbombe gibt es, ein Gebet darum zu sterben, die Kobaltbombe gibt es. Oder auch in chemischen Waffen. Die Defolianten, so die Entlaubungsmittel, gibt es, zum Beispiel Dioxin. Vielmehr als eine elementare Natur kommunizieren die Elemente in Alphabet also Waffentechnologien als Naturphänomen, als physikalisch völlig neuartigen Phänomenen auf dem Planeten, die andererseits nur mit den skalenmäßig größten und gewaltigsten im Universum verglichen werden können. Zitat, wie wenn der Wasserstoff im Inneren der Sterne weiß würde, hier auf der Erde, kann sich das Gehirn weiß anfühlen, heißt es mit Blick auf die Wasserstoffbombe. Und solche im Grunde sozusagen zutiefst posthumanen oder sogar extraterrestrischen Kräfte schreiben sich quasi in dem Gedicht der Erde im 20. Jahrhundert ein. Die zinkweißen Nächte, so weiß, so wehrlos aufgelöst, milde ionisiert weiß. Und das Ionisierte ist natürlich eine Chiffre für ionisierende Strahlung, radioaktive Strahlung zum Beispiel, die in die Körper eingreift, DNA zerstört und so weiter und so fort. Die Blätter flüstern und übertönen fast mit Stille den Himmel, der leuchtet und das Licht, das fast seit damals dem Feuer der Atombombe ein wenig geähnelt hat. Ja? Im Übrigen, Anthropozän-Bezug, Anthropocene Working Group hat jetzt quasi vorgeschlagen, dieses Zeitalter zu formalisieren in der geologischen Nomenklatur. Und sozusagen die Atomtests aus der Mitte des 20. Jahrhunderts sind für die Geologinnen und Geologen genau der springende Punkt, an dem sie ihr Golden Spike setzen wollen. Genau das, was hier im Alphabet durchdekliniert wird. Ich sehe aber quasi den Hauptbezug dieser Aspekte von Alphabet auf das Anthropozän-Denken in was anderem. Im Anthropozän-Diskurs wird Homo sapiens als eine geologische Macht, als geomorphologischer Agent betrachtet, der an den Parametern des Erdsystems, Klima, Biodiversität und so weiter und so fort, selbst dreht und dabei ein völlig neuartiges Stratum produziert. Das heißt, die Prozesse der Menschheit insgesamt werden, und das ist irgendwie das Neue und das total Reduktive auch, vornehmlich von der Seite ihrer materiellen, physikalischen, chemischen, ökologischen und so weiter Effekte her betrachtet. Das ist ein radikal non-phänomenologischer Zugang zu den Dingen. Und nicht völlig unähnlich, wenn ich das mal überspitze, und ich überspitze es, was ist the fucking point? Von allen zeitgenössischen Ereignissen des 20. Jahrhunderts stehen in Alphabet vornehmlich drei Typen von Megabomben und ein Entlarvungsmittel in das Gedicht hinein. Das heißt, Milliarden Menschen in ihren politischen und gesellschaftlichen Systemen, Verhältnissen, Konflikten und Geschichten sedimentieren sich nicht anders, denn als artifizielle Naturereignisse, Hyperkernspaltungen, von größter Dimension in Christensens Enzyklopädie. Deshalb glaube ich sozusagen, dass, was ich vorhin meinte, ne, also dass sozusagen die geologische Sedimentation wirklich ein Modell ist, auch für den Text, weil auch quasi bei der geologischen Sedimentation es eine Privilegierung sozusagen von physischem Impact gibt. Ja? An ihren physikalischen Effekten wirst du sie erkennen, nicht an irgendwelchen anderen Dingen. Und das kommt so in das Gedicht hinein. In den geologischen Depositen, in den geologischen Hinterlassenschaften tauchen keine politischen Systeme auf, keine Demokratie, kein Widerstand, kein Protest. Und in gewissem Sinne auch in Christensens Text ist es so. Und das ist so ein bisschen jetzt der Kern und dann komme ich auch langsam zum Ende. Ich sehe quasi diese extrem vermittelten Aufzeichnungsregister in der Verbindung mit einer Dissoziation, die für mich auch im Herzen eigentlich dieses Textes irgendwo steht. Wenn man so will, von etwas, einer Dissoziation, von einer menschlichen Kondition, einer menschlichen Proportion und dem, was in den Katastrophen des 20. Jahrhunderts und im weitesten Sinne, sagen im Anthropozän, passiert und passiert ist, die für Christensen auch ein zentrales Motiv ist. Zitat, mehr ist nicht zu sagen. Wir töten mehr, als wir glauben. mehr als wir wissen, mehr als wir fühlen. Mehr ist nicht zu sagen. Und dass sozusagen Dinge passieren, die in ihrem Schrecken im Grunde jenseits jeglicher Proportionen zu Intentionen, so schlecht sie auch sein mögen, und Affekten, so böse sie auch sein mögen, steht, das ist irgendwie so eine Erkenntnis, die sich hier so für mich einschreibt. Das ist so eine Art von, dass man es mit so einem problematischen Selbstlauf zu tun hat, den sie ganz stark empfindet. Man hat nichts mehr zu sagen, weil man jenseits der Zone des Ausdrucks ist, weil es sozusagen keine Proportion gibt zwischen irgendetwas, was Ursache und was Wirkung des Ausdrucks sein kann. Ja? Und das ist sozusagen auch auf eine gewisse Weise das politische Problem des Anthropozäns, dass es natürlich ein ungesteuertes, ungewolltes Geschehen ist, das viele Profiteure und viele Hauptleidtragende sozusagen hat, das aber nichtsdestoweniger unter niemandes Kontrolle zu stehen. Und das ist so ein bisschen das Ding. Insofern korrespondiert sozusagen die pur physikalische, die unphänomenologische, asubjektive Aufzeichnung dessen, was passiert, ist in gewissem Sinne adäquat oder korrespondiert jedenfalls diese Disartikulation von jeder menschlichen Kondition. Und nicht umsonst spricht Christensen eben von der Unwirklichkeit, von der elementaren Unwirklichkeit dieser Szenen der Atomtests. Genau, das ist sozusagen so ein Punkt, der für mich so diese markante Auswahl von Motiven und Waffen und sowas irgendwie greifbar macht. Es bleibt sozusagen festzuhalten, damit will ich schließen, die Welt ist seltsam auseinandergezogen in dem Gedicht. Zum einen hat man sozusagen diese ganz große Dimension, eine Tiefenzeit, planetarisches Imaginary, und zum anderen hat man die Aprikosenbäume und tausend Dinge, die in einer greifbaren Nähe sind, eine Mesoebene, eine mittlere Ebene, ja? Eine Ebene, in der sozusagen Kollektive vorkommen, Gesellschaften, General Intellect, dadurch aber auch quasi eine Mesoebene, eine mittlere Ebene von politischer Geschichte und kultureller Evolution, tauchen in dem Gedicht auffällig sozusagen nicht auf. Und insofern ist es in der Tat eine Enzyklopädie. Weil dieser Baustein fehlt, kann das Gedicht nicht erklären, was es auflistet. But that's how it is. Also, resümieren wir. Nach der Nullzeit der Alphabetisierung, nach der ewigen Gegenwart der Deixis, nach der tiefen Zeit von Erde und Universum und den Halbwertszeiten der aktivierten Materie kommt im Verlauf von Alphabet schließlich noch eine andere Zeit ins Spiel, in dem der Text zunehmend von eben situativen und auch narrativen Momenten durchsetzt wird. Und das ist, glaube ich, die Schreibzeit und dadurch auch die Lebenszeit der Autorin Christensen. Sie finden dann in der zweiten Hälfte des Textes Daten eingestreut, die plötzlich einen Schreibprozess total verorten. Und irgendwie hat dieser Schwenk sozusagen zur Lebenszeit was auch damit zu tun, dass das Ende des Textes vorbereitet wird, dass auf eine gewisse Weise sozusagen die Unvollendbarkeit des Textes performativ vorbereitet wird. Es ist nämlich so, dass diese Überlagerung von Enzyklopädie und Fibonacci-Folge, das unausweichlich, diesen Abbruch unausweichlich macht. Von A bis N hat man in Zeilen gewissermaßen 0,3% an Text des ganzen Weges von A bis Z produziert, sodass es über das Leben der Autorin hinausgehen würde, das zu vollenden. Einmal mehr ist es gewissermaßen sodass die Überlagerung dieser enzyklopädischen und Fibonacci-Logik, wie am Anfang sozusagen die strategische Hyperselektivität, jetzt quasi die strategische Hyperfragmentarität des Textes generiert. Insofern, und das ist der letzte Satz, insofern Christensen und aller unser Leben endet, gilt aller Sedimentarität zum Trotz, aller Strata zum Trotz, Zitat, ich schreibe wie der Wind ins Wasser. Und ja, thanks.
Applaus